Dear white people, check your privilege. Zum zweiten Mal fand dieses Jahr im E-Werk das Symposium Dear White People statt. Vom 17. bis 11. Januar 2020. Es war ein Wahnsinnserfolg. Man kam teilweise kaum in die Veranstaltungsräume hinein und das aus gutem Grund. Ich habe mehrere Veranstaltungen besucht und sie waren wirklich mindblowing. Also es ist ein wilder Mix gewesen, wahnsinnig informativ. Es waren inspirierende Persönlichkeiten da. Es gab, um einige Sachen herauszugreifen, ein Poetry Slam, Spoken Word mit Azadeh Peshman und Anja Saleh. Es gab Podiumsdiskussionen, zum Beispiel die Ich sehe was, was du nicht siehst, warum wir dringend über Weißsein reden müssen, mit Cepo, Andreas Bollwinkel, Isabel Ehring, Sophie Kaiser-Diekhoff und Mariam Popal. Moderiert wurde dies auch von Azadeh Peshman, wo zum Beispiel Cepo, Andreas Bollwinkel erzählte, wie sein Sohn von einer Lehrerin aufgefordert wurde, über seine Heimat zu erzählen. Die Heimat von Herrn Bollwinkel ist Südafrika. Sein Sohn ist in Uelzen geboren und er schrieb dann auch einen Aufsatz über Uelzen, wohl wissend, dass das bestimmt nicht dem Interesse oder den Ideen der Lehrerin entsprach. Es kam auch unzensiert zurück. Es war nicht das, worauf sie hinaus wollte. Dann gab es noch den Vortrag von Saraya Gomez, Rassismus im Bildungssystem. Sie ist Lehrerin in Berlin und war Diskriminierungsbeauftragte einer Berliner Bundesbehörde und ist dazu großem Ruhm gekommen. Es gab eine richtige Fanbase, angereist teilweise aus der Schweiz und aus Deutschland, afrodeutsche junge Frauen vorwiegend, die sich mit ihr austauschen wollten. Näher vorstellen möchte ich euch nun die sehr bewegende Veranstaltung Orte, Dinge, Menschen von der Journalistin und Autorin Fatma Sagir. Dabei handelte es sich um eine poetische Begegnung mit GastarbeiterInnen und Erinnerung und Vergessen. Zunächst schildert sie uns ihre Motivation, von Non-Fiction zu Fiction zu wechseln, von Sachjournalismus als Wissenschafts- und Kulturjournalistin hin zu literarischem Schreiben und warum sie sich vor allem der türkischen Arbeitsmigration, der Geschichte der türkischen GastarbeiterInnen widmet.
Irgendwann ist mir aufgefallen, dass diese Geschichte dieser Art der Migration, der Arbeitsmigration der jüngeren Jahrzehnte und die der Gastarbeiter in der Erinnerungskultur Deutschlands gar nicht vorkam. Also auch in der Geschichtsschreibung nicht auftauchte, in Geschichtsbüchern nicht, auch in Lehrbüchern nicht. Und ich dachte, es ist so ein wichtiger Bestandteil, dass diese Geschichte sichtbar wird, weil ja die Leistung dieser Gastarbeiter ganz stark zum Wohlstand und damit in gewisser Weise auch zu dieser Gesellschaft beigetragen hat und auch zur Stabilisierung unserer Demokratie. Und ich fand es sehr schade, dass es nicht sichtbar war. Und da habe ich dann angefangen, aus dem Journalismus raus mich etwas weiter vorzubewegen und habe den Wunsch gehabt, weil ich überzeugt bin, dass eben Kultur und Kunst vor allem, dass Kunst so unglaublich wichtig ist für unsere Fortentwicklung als Gesellschaft und auch als Menschheit. Diese ganzen Diskurse, die oft so um Ausländer in Anführungsstrichen und Muslime und so weiter geführt wurden, da habe ich den Wunsch gehabt, es sehr stark auf die poetische Ebene zu führen und auch den Einzelnen wahrzunehmen und nicht diese Männer, also diese Gastarbeiter, werden ja heute noch so dargestellt in Schwarz-Weiß-Bildern aus dem WDR-Archiv, mit einem Pappkoffer in der Hand, ganz junge Männer und dann verschwinden die plötzlich in unserer ganzen Wahrnehmung. Wir wissen nicht, wer sind diese alten Männer, wer sind diese alten Frauen, wo sind die eigentlich?
Fatma Sagir stellte 4 ihrer Texte zu der Rolle von Erinnerung und Vergessen vor. Wir hören als nächstes einen dieser 4 Texte, und zwar handelt es sich um den Text Solingen, ein Creative Non-Fiction Text aus der Perspektive eines 18-jährigen türkischstämmigen Mädchens, das ihre Perspektive, ihre Gefühle schildert zu den tödlichen Anschlägen in Solingen, die am 29. Mai 1993 verübt wurden. Sprecher des Textes ist Max Hoffmann, Schauspieler, Pädagoge und Ehemann von Fatma Sagir.
Kennen Sie Solingen? Mölln und Solingen? Sie hat bereits angesetzt, um die Antwort an die Tafel zu schreiben. 20 Augenpaare starren sie unverwandt an. Sie wartet. Jemand aus der hinteren Reihe murmelt, Messer, da kommen doch Messer her, oder? Aufatmen, nicken. Sie senkt ihre Hand, dreht sich zur Klasse, geht zu ihrem Pult, setzt sich und legt die Kreide auf den Tisch. Als sie ihren Blick hebt, guckt sie in fragende Gesichter. Ja, Messer, das ist richtig. Sie stockt. Ein Lächeln missglückt ihr. An Messer habe ich gerade nicht gedacht. Solingen, das ist ein Ort. Als ich die Nachricht verbreitete, war Wochenende. Samstag, der 29. Mai 1993. Es war ein warmer Frühlingstag. Sie war 18 Jahre alt, gerade geworden. Heute war einmal keine Schule. Die Geschwister schliefen noch alle. Sie schlich sich aus dem gemeinsamen Kinderzimmer, um sich aus der Küche ein Glas Milch zu holen. Sie freute sich auf ihr Buch, in das sie hineintauchen würde. Die Stille genießen, bevor alle aufwachen und herumwuseln würden. Sie liebte diesen morgendlichen Frieden. Aus dem Küchenfenster konnte sie auf die Pferdekoppel des angrenzenden Gutshofs gucken. So früh waren noch keine Pferde zu sehen. Sie nahm sich die Milch aus dem Kühlschrank, setzte sich an den Küchentisch und schlug ihr Buch an der Stelle auf, wo sie es am Abend zuvor zurückgelassen hatte. Ihre Eltern waren verreist, zur Pilgerfahrt nach Mekka. Ab und zu guckte die Nachbarin vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Die Pilgerfahrt endete mit dem Opferfest, das in 3 Tagen beginnen würde. Dann würden die Eltern zurückkehren. In der kleinen Küche hörte man nur das Ticken der Uhr und von Zeit zu Zeit das Rascheln der Saiten, wenn sie umblätterte. Ein Klopfen holte sie aus ihrer Versenkung. Tok, tok, tok. Das Klopfen wurde immer schneller und lauter. Rasch legte sie das Buch mit der aufgeklappten Seite auf den Tisch und eilte zur Tür. Wer konnte das sein? Bloß niemanden wecken. Sie brauchte diese Ruhe. Es war ihre Zeit. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und guckte durch den Spion. Tante Marian. Was machte die denn um diese Zeit vor der Tür? War etwas geschehen? Mit den Eltern? Sie öffnete die Tür. Tante Marian hatte sich offenbar eilig ihr Kopftuch umgebunden und war herübergelaufen. Besorgte Augen blickten sie panisch an. Tante Marian, du bist ja ganz blass. Guten Morgen. Komm herein. Ist alles in Ordnung? Die alte Dame betrat die nachtwarme Wohnung, zog sich die Schuhe aus und glitt leise in die Küche. Sie setzte sich an den Tisch. Soll ich dir einen Tee machen? Ist alles in Ordnung? Sind es die Eltern? Auf der Stirn der Nachbarin standen Schweißperlen. Sie starrte auf die Tischplatte. Eine Gebetskette rann durch ihre Finger. Ihre Lippen bewegten sich still und unablässig. Etwas Entsetzliches musste geschehen sein. Tante Marian betete. Was ist denn? Flüsterte das Mädchen. Mama? Papa? Ist etwas passiert? In Mekka hatte es schon furchtbare Unfälle gegeben. Sie legte eine Hand auf die Gebetskette und unterbrach Tante Marian. Die Nachbarin hob ihren Kopf, sie rang um Fassung. Dann sagte sie, Sie haben uns verbrannt. Wei, wei. Sie haben uns verbrannt. In ihrem Blick lag etwas, das das Mädchen noch nie zuvor gesehen hatte. Panik, Angst, Entsetzen. Ratlos rief sie, wer denn, wer? Wer hat wen verbrannt? Die alte Dame schaukelte ihren Körper vor und zurück. Uns, ja Allah, uns haben sie angezündet. Frauen und Kinder, Jahrzehnte in ihren Fabriken geschuftet. Und jetzt das, sie haben uns angezündet. Wir sind verbrannt, wie Brennholz. Lichterloh haben wir gebrannt, lichterloh, ja Allah. Was sollen wir tun? Das Mädchen war ratlos. Hatte die Tante schlecht geträumt? Sie öffnete den Schrank. Ein Glas Wasser würde die Frau beruhigen. Plötzlich durchfuhr es sie. Ihr Arm hing in der Luft, halb zwischen Schranktür und Gläsern. Haben die Nazis einen Brandanschlag verübt? Ihre Stimme wackelte nur ein wenig. Jetzt bloß nicht weinen. Das Schluchzen der Nachbarin war ihr Antwort genug. Mein Kind, bitte passt auf. Geht nicht hinaus. bleibt im Haus, verhaltet euch ruhig, sprich mit deinen Geschwistern. Sie schob den Stuhl langsam zurück. Mein Kind, was für Tage, was für eine Zeit, wer schützt uns? Dann verließ sie die Wohnung. Das Mädchen starrte auf die Haustür, aus der die Nachbarin schweren Schrittes hinausgegangen war. Auf die Tür, an der es geklopft hatte, alles drehte sich. Tock, 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 die Uhr tickte, tick, tick, tack, tick, tick. Ihr Blick wanderte zum Küchentisch. Noch lag ihr Buch da, das Glas Milch unberührt, ihr Stuhl schräg zurückgeschoben. Sie spürte den Teppich unter ihren nackten Füßen. Kälte kroch an ihren Beinen hoch. Das Blümchenmuster ihres Pyjamas zitterte seltsam. Sie machte einen Schritt zum Küchenfenster. Die Pferde waren nun auf der Koppel, die Hauptstraße immer noch leer. Sie lehnte ihre Stirn an das kalte Fenster. Es hatte an der Tür geklopft, heute Morgen hatte es an der Tür geklopft. Es hatte gebrannt, Feuer, Giebel, Fachwerk, Fahne, Fahnen, Fahnen, Ruß, Ruß, Flammen, Flammen, Flammen. Fünf Frauen und Mädchen waren verbrannt. In ihrem Inneren verrutschte alles. Wohin, wohin, wohin soll ich gehen? Wo sollen wir bleiben? Warum, warum? Ihr Kopf wurde ihr schwer. Sie drehte sich weg vom Fenster und setzte sich langsam wieder an den Tisch, nahm ihr Buch, legte es weg, stand auf und schaltete das Radio ein. Das Grauen begann sich zu zeigen und ergoss sich über sie. Wie sollte sie das erklären? Wie den anderen Kindern erklären? Wohin konnten sie gehen? Montag mussten sie doch zur Schule. Ob die Eltern es wohl wussten? Ihre Gedanken waren nicht mehr zu bändigen. Etwas Schwarzes breitete sich in ihrem Innern aus. Oh Gott, wohin sollten sie gehen? Die folgenden Tage waren traurig und schwer. Am Montag waren sie dann alle zur Schule gegangen. Das Mädchen hatte mit ihrer Schwester ein Plakat gemalt, mit einem Spruch über 30 Jahre Döner und so, und nun das oder so etwas. Sie hatte sich das Plakat über ihren Mantel gehängt und war damit zur Schule gegangen. In der Schule hatte sie sich auf ihren Platz gesetzt. Wortlos hatte sie ihren Kopf auf den Tisch gelegt und still geweint. Die anderen hatten betroffen geschwiegen. Jemand hatte irgendwann einen Arm um sie gelegt. Warm lag er auf ihrem Rücken, während sie schluchzte. Das Opferfest hatte sie bei Tante Miriam verbracht. Die kleinen Kinder spielten unbefangen. Die Erwachsenen flüsterten, seufzten schwer und warfen sich besorgte Blicke zu. Sie hatte in den Nachrichten gesehen, dass die Toten in die Türkei geflogen worden waren. Aus dem Bauch des Flugzeugs rutschte ein Sarg nach dem anderen heraus. Drei große, zwei kleine, umhüllt in türkische Fahnen. Fünf rote Kisten. Der Bundeskanzler wollte der Beerdigung nicht beiwohnen. Er fuhr nicht in das Dorf, in dem die Frauen und Kinder begraben wurden. In den Tagen danach, die von Schulbesuchen, der Rückkehr der Eltern und dem Beginn des Sommers erfüllt waren, vergaß das Mädchen nicht. Nicht die Fahnen, die Giebel, das ausgebrannte Dach. Wie eine Klaue in den Himmel hinausragend. Nicht das Schweigen der anderen, nicht die Weigerung des Kanzlers. Das Mädchen beendete die Schule. Sie studierte. Ihre Anstellung als Lehrerin trat sie schon bald an. Sie vergaß nicht. Sie hatte nicht vergessen. Solingen, sagte sie, zur Klasse gewandt, ist ein Ort. Dort stand einmal ein Haus.
Nachfolgend erläutert Fatma Sagir ihre explizite Motivation für genau diesen Solingen-Text und warum es ihr so wahnsinnig wichtig ist, diese Ereignisse aus der Sicht von Betroffenen von potenzieller Gewalt zu schildern und das eben in Bezug zu setzen zu Erinnerungen bzw. dem Nicht-Vergessen-Können dieser Geschehnisse.
Also diesen Solingen-Text, das war mir deshalb auch so wichtig, weil ich denke, dass man das verstehen muss in der Gegenwart. Es ist wichtig für alle, für die ganze Gesellschaft, dieses Ereignis und seine Wirkung gut zu begreifen, um beispielsweise heute Debatten, die immer wieder so aufflammen und stattfinden, auch in Bezug auf Zugehörigkeit und so weiter und so fort, die besser nachvollziehen zu können. Ich habe manchmal den Eindruck, man thematisiert das und spricht darüber, auch in den Medien, sei es mit der Mesut Özil-Affäre und so weiter und so fort. Es gibt immer mal wieder Anlässe, bei denen man dann nochmal Zugehörigkeit irgendwie bespricht. Da habe ich manchmal den Eindruck, weil quasi es so eine Vergesslichkeit gibt, was diese Ereignisse angeht, wird so wenig verstanden, warum bestimmte Ereignisse in bestimmten Gruppen so einschlagen und in anderen nicht. Also es hört sich jetzt sehr abstrakt an. Es geht eher so darum, nachvollziehbar zu machen, dass die Dinge einfach nicht an uns vorbeigehen, spurlos, und sie sind nicht nur ein Anschlag, sondern sie lösen, wie ich es in dem Text versucht habe, mal darzustellen, sie lösen so innere Prozesse aus, und Zugehörigkeit ist nicht einfach ein Parteiprogramm oder ein Schlagwort, sondern das ist etwas, was sich ständig bewegt und was ständig auch nonverbal ausgehandelt wird. Und dazu gehört eben Erinnerung und auch Vergessen und das offen einander auf Augenhöhe begegnen. Deshalb ist es für mich wichtig, dass diese Texte in dieser Art erscheinen, dass ich sie eben in dieser Art schreibe und formuliere, weil ich glaube, dass man dann mal reinsteigen kann und gucken kann, wie das ist für die Personen oder für diese Phasen, über die wir sprechen.
Wer die Texte von Fatma Sagir nachlesen möchte, kann das tun. Sie werden veröffentlicht in Literaturzeitschriften oder Online-Magazinen wie zum Beispiel Mavi Blau, das ich auch nur allen wärmstens ans Herz legen kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass es wahrscheinlich kein Zufall ist, dass diese Veranstaltung jetzt bereits in zweiter Auflage vom 7. bis 11. Januar in Freiburg stattfand. Es gibt einfach immer mehr mutige Stimmen. Es ist an der Zeit, aufzustehen und aufzubegehren und sich nicht mehr mit dem zugewiesenen Platz auf der unteren sozialen Leiter zufrieden zu geben. Als BIPOC-Person, als Mensch, der auf seine Herkunft reduziert wird oder auf sein Aussehen. Diese Ausgrenzung hat eine sehr lange Tradition, auch in Deutschland. Und es ist sehr wichtig, wie diese Texte bezeugen, dass die Menschen, dass sie aus dieser Masse herausgehoben werden, dass ihre Einzelschicksale sichtbar werden, dass sie eine Stimme bekommen und dass diese strukturelle Ungleichheit, Ungerechtigkeit, dieses Ungleichgewicht ein Ende hat. Abschließend nun noch ein paar Gedanken zu der oft sehr einseitigen Liebe, die Türken gegenüber Deutschland und dem Deutschsein hegen. Eine Liebe, die in der Regel nicht erwidert wird.
Die Liebe mancher Einwanderer zu Deutschland bleibt nur eine einseitige. Diese Art der Liebe ist frustrierend und deprimierend. Sie kann natürlich auch zu einer Art zen-buddhistischer Haltung führen. Ich liebe dich um deiner selbst willen, auch wenn du diese Liebe ignorierst. Aber wie viele Menschen schaffen das schon? Doch manchmal sind es einzelne Ereignisse, Menschen oder Orte, die diese Nordwand der Frustration bewältigen lassen, auch wenn man weiß, dass viele es anders sehen. So findet man Trost und Hoffnung, überwindet Demütigung, Verachtung und Misstrauen und lernt genau hinzusehen. Denn jeder Mensch ist anders und widersprüchlich. Der Migrant verkörpert das lediglich viel deutlicher. Seine Leistung, seine Kraft, sein Talent, die Welten, die er mit sich bringt, die Summe aller seiner guten und schlechten Erfahrungen, seine Fähigkeit, über all das hinauszuwachsen, wie viele können das sehen? Am wenigsten kann es häufig der Migrant selbst sehen. Aber manchmal ist es eine Lehrerin, die einen an die Hand nimmt und auf den Weg bringt. Oder ein Freund, der in einem keinen Fremden sieht. Und manchmal ist es eben ein Ort, der einem erlaubt, das zu sehen, was sein könnte.